Kurzer Hinweis. Dieses Podcast-Projekt ist im Rahmen eines studentischen Seminars entstanden. Die Inhalte beruhen auf einer wissenschaftlichen Literaturrecherche, können aber nicht den gesamten Forschungsstand zum Thema wiedergeben. Viel Spaß beim Hören.
Alles klar. Damit begrüße ich euch alle herzlich zu unserem Podcast, also zu Besser Wissen, dem Podcast zu den Bildungsmythen. Wir haben im Rahmen von unserem STUFO-Modul eine Forschungsarbeit geschrieben. Und mit wir meine ich zuerst mal euch drei. Möchte ich euch mal kurz vorstellen.
Hi, ich bin Lara und studiere Germanistik und Romanistik an der Uni Erfurt.
Hi, ich bin Jules, ich studiere Geschichtswissenschaften und Rechtswissenschaften.
Und ich bin Marius, ich studiere Geschichtswissenschaften und Kommunikationswissenschaften auch an der Uni Erfurt.
Genau, und ich bin Niklas, ich habe KW, also Kommunikationswissenschaften im Hauptfach und Staatswissenschaften sowie im Nebenfach. Genau, und wir vier haben uns in einem Seminar getroffen zum Thema Bildungsmythen, deswegen machen wir hier diesen Podcast und haben eine Forschungsarbeit geschrieben zu dem Thema, ob klassische Musik beim Lernen hilft. Das war ein ganz schöner Rollercoaster-Ride, würde ich mal sagen. Super spannendes Thema, hatte ich vorher auch noch nicht so richtig viel mit zu tun, habe ich mich auch tatsächlich nicht so viel mit beschäftigt, aber man hat es irgendwie so im Hinterkopf. Na, also immer mal irgendwo gelesen, so populär. Und da haben wir uns dann erstmal damit beschäftigt, so wo kommt das ganze Ding eigentlich her und was hängt da irgendwie so mit dran. Ne? Und gerade du, Jules, hast dich da ja ganz besonders irgendwie drauf gestürzt als Historiker. Hast du dir das mal angeschaut? Wie war das? Wo kommt der Kram her?
Ja, du hast es ja gerade schon angesprochen. Also man liest das einfach überall. Also das geht von Bild bis zu fast wissenschaftlichen Magazinen. Wenn man Spotify aufmacht und eine Study-Playlist sucht, dann wird man sofort mit klassischer Musik konfrontiert, also Speed Metal eher selten. Und es beeinflusst natürlich auch das Verhalten der Leute. Also wenn ich jedes Mal, wenn ich irgendwie mir Study-Tipps hole oder eine Playlist anmache, wenn ich damit klassische Musik konfrontiert werde, dann assoziiere ich das natürlich auch irgendwann miteinander. Und ist natürlich auch verständlich, wäre natürlich cool, wenn das so funktioniert. Also wenn ich tatsächlich meine Leistung irgendwie boosten könnte durch reinen Konsum von klassischer Musik, dann wäre das natürlich ziemlich praktisch. Das sind ähnliche Funktionsweisen wie zum Beispiel Diätpillen oder Multilevel-Marketing oder so. Ich möchte einfach möglichst viel Benefit haben, ohne da irgendwie groß was zu tun. Genau.
Und für also schon mal, jetzt kann man schon mal vorgreifen, für alle diejenigen, die sich jetzt in der Klausurenphase denken, geil, nur eine klassische Playlist und dann läuft das, die müssen wir also erstmal enttäuschen, oder?
Ich befürchte, ja. Also was man ja oft hört, ist der Begriff Mozart-Effekt. Der Mozart-Effekt ist nicht mal richtig definiert, also im engeren Sinne beschreibt das die Leistungssteigerung bei räumlich-visuellen Tests. Nach dem Anhören der Sonate für zwei Klaviere in D-Dur von Mozart. Im weiteren Sinne ist dann aber auch einfach jede Form von Leistungssteigerung irgendwie durch klassische Musik gemeint und in dem Kontext hört man das auch meistens. Der tatsächliche Mozart-Effekt, der geht zurück auf eine Studie von Francis Rauscher 1993. Da wurden 36 College-Studierende mit je drei Aufgabensets aus dem räumlich-visuellen Teil der Stanford-Binet Intelligence Scale konfrontiert. Einmal eben nach dem Anhören von besagter Sonate in D-Dur, nach dem Anhören von einem Entspannungstape. Also ich vermute mal, dass man sich darunter sowas vorstellen kann wie so progressive Muskelentspannung oder so, also Entspannungsanweisungen aufgenommen. Und einmal eben einfach nach Sitzen in Stille. Beobachtbar war damals eben eine Leistungssteigerung nach dem Anhören dieses Mozart-Stückes. Es gab auch eine kleine Steigerung zwischen der Stille und dem Relaxation-Tape, aber die größte Steigerung konnte man eben feststellen mit dem Mozart-Stück. Das Resultat ist dann auch ziemlich durch die Medien gegangen. Das hat natürlich die Leute begeistert, dass man da irgendwie die Intelligenz anscheinend steigern kann. Da gab es auch ganz viele Verwechslungen mit diesen Testscores und IQ-Punkten und das war alles ein bisschen unklar kommuniziert worden. Und das hat dann sogar dahin geführt, dass in Georgia, also dem US-Staat, CDs mit Mozart in Krankenhäusern verteilt wurden auf Wunsch des Gouverneurs hin, finanziert durch Sony. Es war einfach überall angekommen. Also man hat einfach diese Assoziation nochmal befeuert, dass irgendwie klassische Musik schlau macht. Gab da natürlich viele Folgestudien, die irgendwie versucht haben, das zu belegen oder zu widerlegen. Die Ergebnisse waren überhaupt nicht einheitlich. Das ist wieder so ein Punkt, wo es einfach Sinn macht, eine Metastudie ranzuziehen. Und 2010 hat die Uni Wien auch genau das gemacht. Die haben sich 39 Studien zu dem Thema angeschaut mit über 3000 ProbandInnen und kamen dann so auf drei Schlüsse. Erstens.
Also ganz kurz, da musst du nochmal bitte, weil ich es einfach so großartig finde, kannst du nochmal sagen, wie die Studie heißt?
Natürlich. Also ich habe diese Studie nicht deswegen ausgewählt, kleiner Disclaimer, aber sie hat einen großartigen Titel und zwar heißt sie Mozart-Effekt, Schmozart-Effekt, a Meta-Analysis.
Also wienerischer wird es nicht mehr.
Ich mag die Österreicher.
Absolut.
Genau, und die haben auch drei schlaue Dinge festgestellt und zwar, dass das Anhören von Musik tatsächlich die Leistung steigert, also speziell bei so Tests, die auf das räumliche Denkvermögen abzielen. Zweitens haben sie festgestellt, dass es keine signifikanten Unterschiede gibt, ob diese Musik jetzt dieses Mozart-Stück ist oder was anderes. Die Unterschiede, die sie dort festgestellt haben, führen sie eigentlich darauf zurück, dass dieses andere Musik eine sehr, sehr vage Umschreibung ist und da verschiedenste Musik in den Studien benutzt wurde, natürlich unterschiedlich wirkt. Genau, und was sie auch festgestellt haben, wenig überraschend, es gibt da einen starken Publication Bias, sprich viele Studien, die keinen Effekt festgestellt haben, wurden auch einfach nicht veröffentlicht. Und Forschende, die irgendwie mit Rauscher assoziiert sind, veröffentlichen tatsächlich eher in die Richtung, dass es diesen Effekt gibt. Genau. Abschließend haben die Wiener auch noch was vorgeschlagen, und zwar, dass der Effekt vielleicht so zu erklären sei, dass Musik aller Art das Potenzial hat, emotional zu stimulieren und die Leute irgendwie zu entspannen und dass eben die leistungssteigernde Wirkung irgendwie darüber zu erklären sei. Aber ich glaube, damit haben sich auch nochmal andere von uns beschäftigt.
Ganz genau. Denn an der Stelle öffnet sich ja das Thema auch schon. Also ne, der Mozart-Effekt geht ja wirklich klassisch auf die kognitive Performance drauf. Während wir jetzt dann in den weiteren Studien darüber reden, dass vielleicht doch auch noch an anderen Stellen Effekte da sein können. Da hast du dich ja mit beschäftigt, Lara. Ne? Kannst du uns da gerade kurz mal was zu erzählen?
Ja, genau. Da würde ich einfach gleich mit einer französischen Studie anfangen. Dort haben sich Studierende in eine einstündig lange Vorlesung gesetzt, in der Hintergrundmusik lief. Danach mussten sie ein Quiz über diese Vorlesung machen. Und die Ergebnisse waren besser als bei Studierenden, die in derselben Vorlesung saßen, nur ohne Hintergrundmusik. Da kam die Spekulation der Forschenden zustande, dass Musik die Stimmung erhöht, weshalb Studierende rezeptiver für Infos sind. Plus, es ist wahrscheinlich, dass Musik das Lernumfeld verbessert, was gleichzeitig die Motivation der Studierenden, um konzentrierter zu bleiben, beeinflusst. Und das erklärt diese bessere Performance im Quiz.
Mhm, genau, also dass eher dann auf der Gefühlsebene das ganze Ding läuft und eher weniger jetzt dann die kognitive Leistung im Vordergrund steht. Ne?
Genau. Weitergehend hat auch das Duke Cancer Institute sich damit beschäftigt, dass klassische Musik der Stressreduzierung hilft. Dabei haben Forschende Biopsiepatienten Musik von Bach hören lassen. Eine Biopsie ist ein chirurgischer Eingriff, bei der Gewebeentnahme durchgezogen wird. Diese ist oft ambulant. Und dabei wurde festgestellt, dass die Patienten, die Musik gehört haben, keine drastische Blutdruckerhöhung hatten und weniger Schmerzen empfunden haben. Dabei sagt die University of San Diego, man soll aber klassische Musik hören, denn nicht alle Genres helfen bei dem Blutdruck. Damit haben sich Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Universität auch beschäftigt und haben sich die verschiedenen Veränderungen des Blutdrucks angeguckt mit Hilfe von Hören von verschiedenen Genres von Musik. Hierbei haben sie sich direkt auf klassische Musik, Popmusik oder Jazz spezifiziert. Und das Ergebnis davon war, dass klassische Musik den Blutdruck am meisten senkt, mehr als andere Genres oder gar keine Musik. Und allgemein kann man damit feststellen, dass klassische Musik dann doch hilfreich für Personen ist, die Angst vom Lernen oder vor Prüfungen haben. Weitergehend hat die Universität in Freiburg Interviews mit zwei Experten des Themas durchgeführt. Das eine ist der Professor Dr. Eckhard Altenmüller. Er ist Facharzt für Neurologie und leitet seit 1994 das Institut für Musikphysiologie und Musikermedizin an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Er sagt, Musik hat zwei große Einflüsse auf das Lernen. Einmal die Stimmungsverbesserung, denn gute Emotionen beim Lernen ist schnelleres und besseres Lernen. Und zum anderen, dass Musik bestimmte Denkstrukturen und kognitive Strukturen verändern kann. Er sagt, Personen, die viel Musik hören oder machen, haben ein besseres Arbeitsgedächtnis und können besser Sprachen lernen.
Und da würde ich ganz gerne nochmal einhaken, denn das ist auch echt ein Ding, was uns in der Recherche aufgefallen ist, in wie viel populärwissenschaftlichen Artikeln da nicht differenziert wird. Also ganz viele Artikel stürzen sich da drauf und berufen sich dann aber auf andere Studien, in denen untersucht wird, ob Musizieren und Intelligenz eine Korrelation hat oder eine Kausalität. Und das können wir tatsächlich sehen. Ne? Also in verschiedenen Studien können wir sehen, dass Musizieren als Tätigkeit sich positiv darauf auswirkt, hauptsächlich im Kindesalter. Ne? Und aber eben nicht Musik hören. Also da wird eben die klassische Musik als Konsum, wird dann da einfach genutzt. Und da, glaube ich, kommt eine Misskonzeption auch her.
Ja, das kann ich auch total verstehen. Also mir wäre das persönlich auch lieber, wenn ich durch den reinen Konsum irgendwie Vorteile hätte, als wenn ich ihm jetzt noch ein Instrument beibringen muss. Also ich verstehe das schon.
Ja, voll. Also irgendwie jetzt noch ein Instrument lernen in der Klausurenphase, ich weiß ja nicht.
Wobei man sagen muss, dass jetzt speziell zum Beispiel auch im Kindesalter, wenn man dort ein Instrument lernt, ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass einfach durch die motorischen Fähigkeiten, die man sich dadurch aneignet, das Gehirn natürlich insofern trainiert wird, dass man dann für zukünftige Tätigkeiten, die jetzt auch mit Motorik zu tun haben oder motorisches Lernen, was man dann später hat, da kann das wiederum ein Vorteil sein. Aber ich denke, für unser Thema, was wir jetzt hier besprechen, das einfach nur Hören von klassischer Musik, hat damit dann insofern zwingend jetzt erstmal nichts zu tun.
Ja, dann erstmal sekundär eben wieder auf der Gefühlsebene, wie ja dann Altenmüller auch in seinem Paper oder in dem Interview, das du gerade beschrieben hast, ja dann auch gesagt hat, ne?
Ja, genau. Er fängt dann auch noch an zu erzählen von einer Forschung, in der sich Schüler und Schülerinnen sich Schulaufgaben angucken sollten mit der Unterstützung von Hintergrundmusik. Dabei zeigen die Forschungen, dass die Hintergrundmusik nicht ablenkend sein soll. Sie soll leise und bekannt sein und man soll die Musik mögen. Sprachliche Aufgaben, wie jetzt Vokabeln lernen, können durch Hintergrundmusik gestört werden, da das Gehirn überlappende neuronale Schaltkreise für sprachliche und musikalische Verarbeitung verwendet. Aufgaben wie nonverbale Aufgaben können jedoch von Hintergrundmusik profitieren, wie Geometrieaufgaben, Algebra oder Kunst.
Ja, wir hatten es ja irgendwie schon von der nicht genug differenzierten Berichterstattung. Ich muss sagen, das habe ich tatsächlich doch ein, zweimal gelesen, auch in sehr, sehr populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen, dass man da irgendwie differenzieren muss mit Sprache und Mathe und so. Allerdings dort immer leider noch mit der linken und der rechten Gehirnhälfte. Ich glaube, wir müssen nicht nochmal aufrollen, warum das irgendwie problematisch ist, aber das hat man doch sehr, sehr häufig gelesen, quasi klassische Musik für die, ich weiß es gar nicht, linke Gehirnhälfte und keine Musik für die rechte Gehirnhälfte oder sowas. Also genau. Das ist mir aufgefallen, dass kommt doch mal vor, dass man den Mythos damit noch irgendwie verbindet.
Ist auf jeden Fall auch Stoff nochmal für eine eigene Folge, denn diese ganzen Neuromythen, die wir ja dann noch so haben, wir haben das ja im Zuge von unserem Seminar auch einfach nochmal besprochen, da kursiert auch allerhand spannendes Zeug, aber wir wollen jetzt nicht noch mehr Mythen in die Welt setzen, sondern wir wollen ja eine ausräumen und deswegen denke ich, machen wir mal hier an dem Punkt weiter.
Genau, abschließend sagt er noch in diesem Interview, dass man eigentlich die Musik hören soll, die man mag. Einfach nur, damit gute Stimmung beim Hören aufkommt. Da bringt er das Beispiel, dass ein Rap-Fan auch ruhig, um in die richtige Lernstimmung zu kommen, Rap hören kann. Es soll die Musik werden, die einen selber in die geeignete Lernstimmung bringt. Und das nennt der Experte musikalisches Selbstmanagement.
Genau, und das bringt uns dann quasi zu dem Punkt. Ich habe mir die Arbeiten von Altenmüller auch ein kleines bisschen bei meinen Recherchen angeschaut. Das bringt uns zu dem Punkt, dass primär die Erhöhung der Wachheit durch das Hören klassischer Musik quasi ausschlaggebend ist für die Leistungsfähigkeit und nicht die Musik selbst, also quasi die emotionale Verbindung zur Musik hin, schafft eben diese Leistungssteigerung. Und da möchte ich Altenmüller auch nochmal zitieren. Er sagt, dass obwohl es als Binsenweisheit gilt, dass Musik die Entwicklung des Gehirns fördert, sind bislang wenige handfeste theoretische Nachweise erbracht worden. Und darauf möchte ich dann bei meinem Part später auch noch drauf weiter eingehen, denn in der theoretischen Lage aktuell in der Wissenschaft ist das alles ein bisschen schwammig und da gibt es einige Dinge, die man noch beachten und erklären muss.
Ja, voll, auf jeden Fall. Aber genau, wir machen jetzt gerade erstmal den Bogen zu. Du hast nämlich ja noch ein zweites Interview, von dem du eben gesprochen hast.
Ja, genau. Die Uni Freiburg hat noch mit einem weiteren Experten ein Interview durchgeführt und das ist der Professor Dr. Georg Brunner. Er ist Prorektor für Lehrestudium und Digitalisierung und ist der stellvertretende Leiter des Instituts für Musik an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg. 2014 hat er eine Masterarbeit betreut über das Thema, ob Musik hilfreich fürs Lernen ist. Dabei haben sich Testpersonen Aufgaben angeschaut, mit oder ohne Hintergrundmusik. Dabei gab es jedoch keine wesentlichen Unterschiede, nur dass die Menschen, die Musik gehört haben, eine bessere Selbsteinschätzung und Stimmung hatten als die, die keine Musik gehört haben. Deswegen kam Dr. Brunner zu dem Entschluss, dass Musik die Lernmotivation erhöht. Allgemein soll die Musikauswahl berücksichtigt werden. Laut Forschungen soll Musik mit Gesang ablenkend wirken, außer der Gesang ist bereits so verinnerlicht, dass er in den Hintergrund gerückt wird. Im Allgemeinen zeigen die meisten Studien auf, dass Musik einen positiven und deaktivierenden Emotionsstand auslösen. Sie ruft Zufriedenheit hervor und hat stressreduzierende Wirkungen. Aber die emotionale und stressreduzierenden Wirkungen sind individuell und anhand eigener Vorlieben der Musik.
Ja, den Punkt mit der Sprache finde ich super interessant, auch dass man sich irgendwie durch so einen Gewöhnungseffekt dann doch den Deutschrap auf die Ohren hauen kann. Dass nur irgendwie ein Problem ist, insofern ist das Gehirn zusätzlich beansprucht. Also das fand ich dann doch schon sehr interessant.
Ja, absolut. Ne? Und auch, wo wir jetzt die ganze Zeit schon über so dieses emotionale, ne, diese emotionale Regulation reden. Marius, du kennst das wahrscheinlich auch aus den Kommunikationswissenschaften. Da haben wir ja die Mood-Management-Theorie, ja, also die Nutzung von Medien zur Gefühlsregulation. Und das ist ja auch ein großer Teil dessen, womit du dich dann am Ende beschäftigt hast, ne?
Genau, ich habe mir nämlich abseits jetzt eben von Kognition und Emotionen, worüber Lara jetzt sehr, sehr viel gesprochen hat und auch Jules, habe ich mir nochmal das Thema der Persönlichkeit angeschaut, speziell in dem Fall eben Persönlichkeiten von Individuen. Wir alle sind verschiedene Menschen, wir alle haben verschiedene Einstellungen und wir alle versuchen eben unsere Stimmung möglichst zu regulieren und eben zum Thema Lernen zu kommen, versucht man da möglichst aktiv die Stimmung anzupassen, dass der Lernerfolg möglichst hoch ist. Und hierfür habe ich mir eine Studie aus dem Jahr 2021 angeschaut. Das ist eine niederländische Studie von Franziska Klotz und Makiko Sakata aus dem Music Department and Institute for Logic, Language and Computation von der University of Amsterdam. Und hier wurden 140 freiwillige Befragte ja mit einem Online-Fragebogen befragt. Und es ging um die Themen, inwiefern Hintergrundmusik im Zuge verschiedener täglicher Aufgaben mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad und die Nutzung von Hintergrundmusik hinsichtlich präferierter Musiktypen, dem Hintergrundwissen der befragten Personen und deren Glaubensgrundsätze sowie deren individuellen Charakteristika bezüglich der Themen Lesen, Schreiben, Lernen bzw. Erinnern und kritischen Denken genau funktioniert. Und die Studie kommt im Grunde auf den Schluss, dass Menschen Hintergrundmusik primär dafür nutzen, um ja besser lesen und schreiben zu können. Ich meine, wir alle kennen das jetzt zum Beispiel auch in der aktuellen Klausurenphase. Man packt sich Musik auf die Ohren, zum Beispiel jetzt White Noise, Brown Noise, irgendwie ein Hintergrundgeräusch, was andere Außengeräusche ausblenden kann. Und damit kann man dann zum Beispiel den Fokus nochmal deutlich erhöhen. Sprich, die Konzentration und die Stimmung sowie die Motivation wird gefördert.
Genau, also du hast jetzt ja gerade schon von Noises gesprochen, ne? Also muss man nochmal unterscheiden. Wir reden jetzt hauptsächlich über Musik, aber das Thema mit den verschiedenen Rauschen, das ist auf jeden Fall auch da, also einfach zum Ablocken von Außengeräuschen, ne? Können wir aber gleich nochmal drauf eingehen oder hast du da direkt schon was zu?
Ja, nee, ich würde mich dir da anschließen, aber ich glaube, dass das mit den Noises insofern relevant ist, als dass es diesen Unterdrückungspunkt irgendwie nochmal bestärkt. Also wenn es mir tatsächlich gar nicht um die Musik selbst geht, ich meine, ich persönlich bin auch ein Fan von Brown Noise, ich finde das jetzt aber nicht irgendwie intellektuell stimulierend, da irgendwie das Rauschen auf den Ohren zu haben. Es geht wirklich einfach um die Unterdrückung der Umgebungsgeräusche, dass man da irgendwie eine Kontrolle drüber bekommt. Je nachdem, wo man lernt, natürlich, manchmal ist es notwendiger, manchmal weniger, aber dennoch glaube ich, dass die meisten das angenehm finden, jetzt nicht von den quasselnden Nachbarn irgendwie belästigt zu werden.
Genau, und das, was du da gerade ansprichst, Jules, ist im Grunde einfach, wie es in der Studie als musikalischen Erfahrungswert beziehungsweise mangelnde persönliche Einstellung gegenüber der Musik betitelt wurde, das, was du gerade ansprichst, denn jeder Mensch hat ja eine gewisse Beziehung zu Musik beziehungsweise zu Geräuschen und auch zu dem Lernen selbst. Jeder von uns hat anders gelernt zu lernen und dementsprechend wird Musik bei Menschen benutzt oder nicht. Abhängig ist das Ganze natürlich dann auch von der Schwere der Aufgabe. Habe ich jetzt eine schwere Aufgabe vor mir, ist es natürlich klar, dass viele Menschen sagen, okay, ich kann da jetzt noch kein zusätzliches Hintergrundgeräusch irgendwie haben, auch kein Brown Noise, was auch immer, weil es einfach mir zu schwer fällt, mich dann zu konzentrieren. Andere Menschen sagen, nein, ich benutze gerade deswegen die Hintergrundmusik eben, um den Fokus und die Konzentration zu erhöhen. Hier auch wieder der individuelle Unterschied. Heißt, Menschen sind je nach Schwere der Aufgabe ziemlich wählerisch, was ihre Musik angeht und ob sie Musik nutzen oder eben nicht. Und passend dazu kann man im Allgemeinen sagen, da sind sich eigentlich viele Studien in diesem aktuellen Themenfeld einig, Musik ohne Text deutlich besser sein sollen als Musik mit Text. Dementsprechend auch eben passend zum Thema, hilft klassische Musik beim Lernen? Man kann sagen, ja, denn es ist kein Text vorhanden im Grunde, ist aber natürlich individuell unterschiedlich.
Ganz genau. Ja, und ich würde mal sagen, wir bringen das jetzt gerade nochmal in so eine bisschen kompakte Form. Also die Frage, hilft klassische Musik beim Lernen, kann man mit einem ganz deutlichen Vielleicht beantworten, würde ich jetzt mal so sagen. Wir haben gesehen, auf Kognition macht es jetzt keinen, also hat es keinen Effekt, so dieser klassische Mozart-Effekt, von dem wir eben sprachen, den können wir also als debunked, glaube ich, bezeichnen, als widerlegt. Was wir nicht widerlegen können, ist eure oder die persönliche Präferenz von Leuten. Also der BIP würden wir jetzt wahrscheinlich nicht empfehlen, klassische Musik in Zukunft anzumachen, weil dafür, glaube ich, einfach viel zu viele Leute mit klassischer Musik nichts anfangen können. Was man sich selber auf die Kopfhörer legt, you do you. Ne? Also das ist halt einfach eine Frage, wie du es eben schön ausgeführt hast, Marius, der Individualität.
Ja, also ich fand das auch interessant, dass das ja auch so ein bisschen daher kommt, dass halt einfach zufälligerweise in dieser ersten Studie dieses eine Mozart-Stück ausgewählt wurde. Denn wie ja auch die Metastudie aus Wien dann gezeigt hat, ist das relativ unabhängig davon, was für Musik es genau ist. Also wir könnten quasi genauso gut einen Taylor Swift-Effekt und einen Peter Fox-Effekt irgendwie diagnostizieren. Das kommt einfach darauf an, was man so hört und was man so mag. Also es einfach auch große Unterschiede. Und ich glaube auch, dass dieser Fokus auf die klassische Musik irgendwo mit so sozialen Stigmata verbunden ist. Klassische Musik und akademische Leistung sind halt irgendwie miteinander verbunden. Zumindest wird das so wahrgenommen. Und man fühlt sich auch einfach furchtbar schlau, wenn man sagt irgendwie, ach, was höre ich gerade beim Lernen? Ich höre gerade Mozart. Ich meine, das ist ja auch eine sehr, sehr privilegierte Position, in der man da ist, wenn man was sein Handy anmachen kann und auf Spotify sich beliebige Musik aussuchen kann. Also da gibt's ja auch nochmal weniger Hürden als davor eventuell, als man halt hätte noch irgendwie sich eine MP3-Datei aufs Handy ziehen müssen oder, Gott bewahre, eine CD einlegen. Also das, ich glaube, da entwickelt sich auch einiges und deswegen wird's vielleicht umso relevanter irgendwie zu klären, welche Musik da am besten ist, einfach weil ich so eine Riesenauswahl habe mittlerweile.
Genau, so sieht's aus. Also für die ganzen angehenden Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt hier zuhören, denen können wir ganz klar sagen, im Klassenzimmer klassische Musik abspielen ist jetzt vielleicht nicht der Königsweg, um die Kiddies schlauer zu machen.
Außer ihr seid MusiklehrerInnen.
Dann sollte es halt zum Thema passen. Ganz genau. Also, wir können mit einem Stolzen vielleicht sagen, dass klassische Musik beim Lernen hilft. Ich denke mal, ihr müsst euch da euren eigenen Weg suchen. Und damit verabschieden wir uns. War super cool, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Auch cool, dass ihr heute da wart so und das mitgemacht habt. Vielen Dank euch und ciao.
Tschüss, ja, sehr, sehr gerne. Tschüssi.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr uns ganz einfach unterstützen. Ihr könnt sie auf Social Media teilen und sie euren Freunden und Bekannten empfehlen. Vielen Dank dafür. Eure Besserwisser.